Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ich wieder mal bei euch sein darf heute. Wir freuen uns ja wirklich in Traun über ja, diese Beziehung zur Gemeinde in Ampfelwang. Der Matthias Kotzer, glaube ich, ist ja öfters bei euch zu Besuch. Und es ist einfach schön. Diese Woche auch beim Gebetstreffen haben wir für eure Gemeinde ganz besonders gebetet. Und es freut uns auch, ja, zu sehen, was sich bei euch da so tut in Ampfelwang und wie Gott unter euch wirkt. Und ich hoffe, dass eben ja, dadurch, dass wir halt von Gottes Wort hören, dass diese Beziehung auch gestärkt wird, weil Gott segnet es, wenn Gemeinden und Christen sich ja untereinander verbünden und ja, schauen, wie wir gemeinsam unseren Herrn anbeten können und andere Leute erreichen können. Als Christen wissen wir ja, dass diese Welt sich eines Tages ändern wird, dass es nicht immer so weitergehen wird, dass es irgendwann ein Ziel oder ein Ende gibt, dass Jesus eines Tages wiederkommt und das ist eine Freude für uns, das ist eine Hoffnung und das ist das, auf was wir warten und was wir so im Blick haben, wenn wir in die Zukunft schauen. Und wenn die Bibel von diesem Ereignis spricht, dann geht es oft nicht so um klare Details oder um wie das genau sein wird, sondern die Bibel verwendet es immer als Motivation, um hier heute, jetzt für Gott zu leben. Die Bibel sagt, Jesus wird eines Tages wiederkommen und deswegen sollen wir unser Leben jetzt ganz nach ihm ausrichten. Und da gibt es eine besondere Rede von Jesus am Ende vom Matthäus-Evangelium, Matthäus 25, wo Jesus eben über die Endzeit und über das passiert, was, wenn er wiederkommt, spricht. Und da verwendet er verschiedene Gleichnisse, verschiedene Bilder, um zu sagen, wie es sein wird, wenn er eines Tages wiederkommt. Und inmitten dieser Bilder und Gleichnisse ist ein besonderes Gleichnis drinnen, und zwar in Matthäus 25, Vers 14. Das Gleichnis von den Talenten, die anvertraut sind. Und ich glaube, die meisten von uns haben dieses Gleichnis schon mal gehört. Aber ich möchte uns jetzt einfach an diese Geschichte erinnern und dass wir gemeinsam nochmal in diese Geschichte eintauchen können, die Jesus da erzählt. Also stellen wir uns mal vor, dass es einen Geschäftsmann gibt. Ja? Wir sind ja hier in der Bergmannsmission, vielleicht war es ein Bergmann, jemand, der einige Minen gehabt hat, Gold und Silber, Kohle, wertvolle Rohstoffe. Und dieser Geschäftsmann ist eines Tages fortgegangen in ein anderes Land, um auch dort seine Reichtümer zu verwalten. Aber während er fort ist, hat er gesagt, naja, irgendwer muss sich jetzt ja um mein Geschäft hier kümmern, an diesem Ort. Und deswegen ruft er seine treuesten Geschäftspartner, seine Diener, seine Angestellten zu sich und sagt, kümmert euch doch um mein Vermögen, um mein Geschäft. Geht damit gut um. Und er ruft im Besonderen drei Leute zu sich und dem einen gibt er, ja, sagen wir mal, 1 Million, den anderen 2 Millionen und einem dritten gibt er sogar 5 Millionen. Und er sagt, ich habe euch jetzt diese Geldbeträge gegeben, kümmert euch darum. Eines Tages werde ich wiederkommen und dann rechnen wir ab und dann schauen wir mal, was ihr alles erwirtschaften konntet in dieser Zeit. Der Geschäftsmann verlässt das Land und derjenige, dem diese 5 Millionen überlassen worden sind, der wartet nicht. Der geht sofort los und investiert das Geld. Er legt es schlau an. Er kauft vielleicht neue Geräte, um das Geschäft weiter nach vorne zu bringen. Und es dauert ein bisschen, aber schlussendlich erwirtschaftet er 100% Gewinn. Weitere 5 Millionen bekommt er dazu. Dem 2 Millionen gegeben worden sind, dem geht es ähnlich. Auch der geht los und es dauert eine Weile. Er legt sein Geld an, er lässt das Geld, wie man so schön sagt, arbeiten. Und schlussendlich auch bei ihm 100%iger Gewinn. Er kriegt 2 Millionen dazu. Dann gibt es auch einen dritten, dem 1 Million gegeben worden ist. Der denkt sich, naja, das ist ein bisschen Risiko, wenn man Geld anlegt. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das einfach jetzt so da in die Wirtschaft geben soll, ob das wieder zurückkommt, ob ich da einen Gewinn bekomme. Und deswegen gibt er diese Million in einen Tresor, den Tresor versteckt er, vielleicht bei sich im Garten und wartet. Und eines Tages ist es soweit, dieser Geschäftsmann kommt zurück. Und er ruft als seinen Geschäftspartner zu sich und sagt, so, jetzt war ich einige Zeit weg, ihr habt meine Millionen gehabt, wie ist es euch damit gegangen? Und der Erste kommt zu ihm und sagt, schau, du hast mir 5 Millionen gegeben, hier sind weitere 5 Millionen. Ich habe einen Gewinn erwirtschaftet. Und er sagt, ja super ist das, schön, lass uns gemeinsam feiern. Du bist ein treuer Diener. Beim Zweiten ist es ähnlich. Der kommt und sagt, naja, du hast mir 2 Millionen gegeben und auch diese 2 habe ich angelegt. Hier sind weitere 2 Millionen. Und wieder sagt der Geschäftsmann, komm, lass uns gemeinsam feiern. Schön, dass du deine Talente so gut eingesetzt hast für mich. Wir können wissen, wie es dem Dritten jetzt geht, wenn er sieht, was die ersten 2 gemacht haben. Und der Dritte, der kommt zum Geschäftsmann hin und sagt, naja, ich habe gewusst, du bist ein harter Mann und bist vielleicht ein bisschen geizig. Du schaust aber auch wirklich auf Profit und ich habe mich gefürchtet, dass ich versage, dass ich deine Million raushaue, dass da nichts mehr zurückkommt. Und deswegen habe ich das Geld in meinem Tresor gegeben und hier ist es wieder zurück. Was wird da der Geschäftsmann wohl sagen? Jesus erzählt dieses Gleichnis auf mehr oder weniger dieselbe Art, vielleicht nicht von einem Bergmann und nicht von Millionen. Aber bei der Version, die Jesus erzählt, sagt der Geschäftsmann dann Folgendes, und das ist hier in Vers 28. Er sagt, nehmt ihm das Talent, also dieser Millionenbetrag, nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ein heftiges Wort. Für den Diener, der nicht den Gewinn gebracht hat, der seine Million nicht schlau angelegt hat, der wird bestraft. Dem wird es wieder weggenommen. Der hat es nicht gut gemacht. Es geht nicht unbedingt darum hier, wie viel die Leute erwirtschaftet haben. Ihr merkt es, derjenige, der 2 Millionen bekommen hat und dann 2 Millionen erwirtschaftet hat, zu dem sagt er genau das Gleiche wie der, der jetzt 10 Millionen hat. Gut, das ist super gemacht. Komm, lass uns gemeinsam feiern. Egal, ob du jetzt 2 oder 5 Millionen erwirtschaftet hast. Aber es geht eher darum, ob sie was geschafft haben oder nicht. Wohin geht die Entwicklung? Wohin geht diese Kurve? Geht es nach oben oder geht es nach unten? Also man könnte sagen, die Moral dieser Geschichte oder dieses Gleichnisses ist, wer gut mit dem, was ihm anvertraut ist, umgeht, der wird belohnt. Wer schlecht damit umgeht, dem wird schlecht ergehen. Aber es ist ja nicht nur eine bloße Geschichte und deswegen gibt es ja nicht nur eine bloße Moral, wie wenn das ein Märchen wäre, sondern es ist ein Gleichnis, das uns Jesus erzählt hat. Und ein Gleichnis, das ist immer ein Vergleich. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, um zu sagen, in Gottes Reich, im Himmelreich, ist es so wie in dieser Geschichte. Ist es so wie bei einem Mann, der seine Millionen, seinen Reichtum, seinen Dienern anvertraut und sieht, was sie damit machen. Also diese Geschichte soll uns zeigen, wie es eigentlich in Gottes Reich läuft. Und ich möchte dazu jetzt 2 Bemerkungen machen. Eine zu Gott und was eigentlich wir über Gott in dieser Geschichte lernen können und dann, was es über uns aussagt. Also zuerst zu Gott. Ich glaube, dass wir, und das glaube ich sind die meisten, die diese Geschichte lesen, diesen Geschäftsmann ein bisschen mit Gott vergleichen können. Er gibt jedem Diener gemäß der Fähigkeiten etwas Besonderes. Und ich glaube, dass Jesus uns sagen möchte, dass auch Gott uns das Richtige gibt, uns das Richtige anvertraut. Wenn dieser Geschäftsmann hier in der Geschichte, in dem Gleichnis reich war, Gott ist übermäßig reich, ihm gehört das gesamte Universum. Und auch er möchte seinen Reichtum verteilen, damit wir ihn verwalten können. Aber was für einen Reichtum gibt uns Gott? Gott ist ja unser Schöpfer. Er hat uns gemacht, er hat uns erschaffen. Und Gott hat jeden einzelnen von uns auf eine bestimmte Art und Weise ausgestattet. Wir haben hier gelesen in der Bibel, dass von diesem Geldbetrag, der wird hier als ein Talent bezeichnet. Ein Talent, das war früher eine Gewichtseinheit. Und wenn man von dieser Gewichtseinheit dann das in Silber oder Gold oder Geld umrechnet, dann bekommt man ganz schnell einen Millionenbetrag. Also wenn Jesus hier ein Gleichnis von einem oder zwei oder fünf Talenten berichtet, dann geht es hier um Geld. Aber als die Bibel ins Deutsche übersetzt worden ist, hat man dieses Wort Talente benutzt, das bei uns ja Fähigkeiten bedeutet, oder? Bestimmte Charakterzüge, mit denen wir ausgestattet sind. Weil die Leute und Martin Luther und andere, die die Bibel übersetzt haben, geglaubt haben, dass es hier ganz besonders um die Fähigkeiten geht, die Gott einen jeden von uns gibt. Ich glaube, da ist etwas dran. Und wir haben heute in unserer deutschen Sprache das Wort Talente wegen dieser Bibelstelle. Aber was heißt es jetzt? Was gibt uns jetzt Gott wirklich? Ich glaube, es heißt, dass alles, was wir haben, von Gott ist. Und dass er jeden einzelnen von uns besonders ausgestattet hat. Jeden auf eine individuelle Art und Weise. Ich glaube, da geht es jetzt nicht so sehr um diese Zählung, hat er jetzt ein oder zwei oder fünf Talente. Ich glaube, da geht es nicht nur um Fähigkeiten in dieser Geschichte. Vielleicht geht es vielmehr um Lebensumstände, um Berufungen, um Situationen, in die uns Gott stellt, wo er sagt, ich möchte, dass ihr das Beste daraus macht. Ich glaube, das Gleichnis zeigt uns auch, dass jedem von uns unterschiedliche Talente gegeben worden sind. Wir sind alle in verschiedenen Lebenssituationen, verschiedene Bereiche, verschiedene Orte, verschiedene Berufe, Pension, Ausbildung. Und jeden hat Gott in eine besondere Situation hineingesteckt. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer erkennen. Aber darum glaube ich, dass es hier eben nicht nur um Talente oder um Stärken und Schwächen geht, sondern dass Jesus hier vielmehr von Berufungen spricht. Und jeden Einzelnen, den er berufen hat zu seinem Dienst, den möchte er für etwas Besonderes gebrauchen. Ich glaube, wir können auch daraus schließen, dass Gott nicht das Gleiche von jedem erwartet. Halleluja, da fällt mir ein Stern vom Herzen. Wir haben vorhin gehört von dem Kleopas, was der alles so macht in einer normalen Woche, und das sind nur die Standardaufträge, habe ich verstanden, das richtig von ihm. Das ist halt das Regelmäßige, was er so macht, seine Besuche. Ich bin froh, dass Gott nicht jeden von uns zu so einem Dienst berufen hat, sondern dass wir verschiedene Dienste haben, verschiedene Qualitäten und Orte, an denen wir uns einbringen können. Ja, Jesus möchte, dass jeder von uns auf eine Art und Weise das Evangelium verkündet, aber vielleicht müssen wir das nicht alle in der Mittagspause in der Mine machen. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Ich würde das ein bisschen erdrückend finden. Aber in Gottes Reich gibt es eben nicht nur eine Standardgröße, die für jeden passt, wo Gott sagt, so müssen wir ausschauen. Gott hat jeden von uns auf eine verschiedene Art und Weise erschaffen. Und deswegen glaube ich auch für jeden von uns einen besonderen Auftrag. Wir alle sind seine Kinder, und Kinder, auch wenn sie Gemeinsamkeiten haben, die können doch sehr verschieden sein, oder? Und es ist schön, wenn dann Eltern wissen, wie sie mit verschiedenen Kindern umgehen müssen, was die Kinder brauchen. Und auch so möchte Gott mit uns auf eine verschiedene Art und Weise umgehen. Dass wir nicht nur auf andere schauen und sagen, naja, der hat fünf Talente bekommen, ich habe nur eins. Der ist in dieser Position, wo er Hunderten von Leuten das Evangelium verkünden kann. Und ich kann das vielleicht nicht mal mit einer Nachbarin. Aber ich glaube, dieses Gleichnis möchte uns ermutigen. Schau auf dein Leben. Schau auf deine Voraussetzungen, auf deine Kräfte, auf deine Zeit. Und sieh dann, was Gott mit dir vorhat. Aber dann mach das Beste daraus. Also Gott gibt uns, jeden einzelnen von uns, das Richtige. Was machen wir jetzt daraus? Ich glaube, es ist wichtig zu sehen in diesem Gleichnis, dass diese Talente, diese Geldbeträge nicht den Dienern gehört haben. Sie haben es bloß verwaltet. Eines Tages kommt der Geschäftsmann zurück und sagt, so, was habt ihr mit meinem Geld gemacht? Und ähnlich ist es, glaube ich, bei den Fähigkeiten und Berufungen, die Gott uns gibt. Es sind seine Talente, die in unser Leben bringt. Was machst du gerne? Wo bringst du dich ein? Wofür hast du Kraft und Zeit? In welche Situation hat er dich gesteckt, wo ein anderer vielleicht keine Chance hätte, mit der Person zu reden? Das kann auch durch Schwierigkeiten sein, durch Krankheiten, durch schwierige Umstände, durch Leid. Gerade da sind wir vielleicht in einer Situation, wo ein anderer, der das nicht erlebt hat, nicht so Gottes Wort weitergeben könnte. Wenn du diese Möglichkeiten erkannt hast, dann mach es doch so wie der erste Diener. Warte nicht lange. Geh und investiere sofort. Investiere dich sofort. Werde aktiv und dann freu dich, wenn Gott dir auch einen Ertrag, eine Frucht schenkt. Gott freut sich über treue Diener. Und so wie der Geschäftsmann hier am Schluss seine treuen Diener eingeladen hat zu einem Freudenfest, so glaube ich, dass wir uns jetzt schon freuen können, wenn wir Frucht sehen, wenn Leute zum Glauben kommen. Aber noch viel mehr in der Zukunft, eines Tages, wenn wir wirklich sehen, was Gott alles gemacht hat, hier in dieser Gemeinde, hier in unserer Gegend, in unserem Land. Und ich glaube, Gott wird dann nicht bewerten, hast du mehr, hast du weniger gemacht? Hat er 100 Leute zum Glauben gebracht? Sondern was hast du mit dem gemacht, was Gott dir anvertraut hat? Das ist aber, glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass wir als Jünger Gottes nicht in Pension gehen. Und ich glaube, dass sogar im Himmel, es wird ein neuer Himmel, eine neue Erde geben, dass wir nicht einfach auf einer Wolke sitzen und mit den Engeln vielleicht tanzen und Harfe spielen, so wie das oft in unserer Kultur präsentiert wird, sondern dass auch der Himmel als eine aktive, als eine freudebringende Teilnahme an Gottes Absichten ist. Es ist nicht nur ein neuer Himmel, es ist auch eine neue Erde, wo wir als neue Menschen mit erneuerten Körpern trotzdem etwas anfassen können, etwas machen können und Gottes Gaben genießen können. Aber wenn dieser Ausblick wirklich so schön ist, wieso gibt es dann trotzdem Leute, die ihr Talent nehmen und vergraben? Ich denke, das liegt daran, dass trotzdem immer ein Risiko dabei ist. Wenn man etwas investiert, seine Zeit, sein Geld, seine Energien, dann ist immer ein Risiko dabei. Man weiß ja nicht, was am Schluss dabei herausschaut. Und oft schaut es halt so aus, als ob es besser sei, sein eigenes Talent und seine Zeit, seine Energie zu vergraben. Als ob das irgendwo einzubringen. Ich möchte nicht jetzt jemanden, dem es nicht gut geht, ein schlechtes Gewissen machen. Also ich habe auch vor kurzem wieder gehört, dass einem guten Freund von mir, der ist jetzt mit schwerer Depression diagnostiziert worden, und ich glaube, das wäre grausam, wenn man zu dem sagen würde, du vergrabst dein Talent. Ja. Also da geht es jetzt nicht um Leute, denen es wirklich schlecht geht und wo man nicht mehr weiß, wie der nächste Tag ausschauen soll. Aber ich glaube, es gibt trotzdem Leute, die Gott auch im Leid beruft und wo Gott sagt, ich habe dich zwar nur an diesem kleinen Ort hier und vielleicht in Kontakt mit wenigen Leuten berufen, aber hier kannst du trotzdem etwas für mein Reich machen. Nicht, dass wir uns zurückziehen, nichts Falsches mehr tun wollen, nichts Schlimmes tun und ja kein Risiko eingehen. Als Christen müssen wir ab und zu ein Risiko eingehen. Und das sehen wir, wenn wir an unseren Herrn Jesus Christus denken. Wir folgen einem Messias, der gekreuzigt wurde, der verfolgt wurde. Da kann das Leben für uns als seine Jünger und Nachfolger doch kein sicheres sein. Wenn Jesus sagt, dass auch wir in seinem Dienst unser Leben verlieren und ob das jetzt ein Märtyrertod ist, der uns ja in diesem Land im Moment zum Glück nicht bevorsteht, aber es gibt ja doch einige Christen auf der ganzen Welt, die verfolgt werden. Aber ich glaube, Christus meint damit, dass wir unser ganzes Leben in seinen Dienst stellen müssen. Und da verliert man ja doch einiges, was man vielleicht gewohnt ist und an Bequemlichkeiten so erlebt. Jünger zu sein, das ist kein sicheres Leben, weil wir einem gekreuzigten Jesus folgen. Und ich glaube, wenn dieser Diener hier, der sein einziges Talent vergraben hat, wenn es bei dem schon nicht gut ausschaut, wie wird es dann jemanden geben, der viele Talente, der viele Möglichkeiten hat und diese trotzdem nicht einsetzt? Ich glaube, wenn wir uns zurückziehen in Furcht vor Risiko und dann nichts Gutes tun, dann kann das nichts für Gottes Reich bewirken. Aber jedem von uns geht es mal so. Ich glaube, jeder hat da schon versagt und denkt an Möglichkeiten und Beziehungen und Leute, wo man vielleicht ein bisschen mehr von Gottes Licht in unserem Leben durchscheinen lassen könnten. Jesus bietet uns auch hier und heute seine Buße und Umkehr an. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, dass auch wir jeden Tag neu zu ihm kommen können. Im Danken für das, was er für uns getan hat, dass er gestorben ist an unserer Stelle, dass er unsere Sünden und Verfehlungen und die Sachen, die guten Sachen, die wir auch nicht gemacht haben, auf sich genommen hat und an Golgatha für uns gestorben ist. Wenn du dich darin erkennst und vielleicht gerade erinnert wurdest, dass du ein Talent in deinem Garten vergraben hast, dann komm doch zu ihm, in Buße, bitte ihn um Vergebung, jeden Tag aufs Neue, aber bitte ihn auch, dass er dir dann zeigt, wie es weitergehen soll, dass er dir Möglichkeiten aufzeigt, wo du ein Licht sein kannst für ihn. Wir haben ja heute auch schon von dem Vortrag gehört, den ihr im Juni vorhabt. Und auch da möchten wir wirklich beten, dass Leute hier aus der Gegend kommen und vielleicht durch diese Möglichkeit mehr von unserem Herrn erfahren. Vielleicht bist du der Typ, der gerne Leute einladen kann, der viele Beziehungen hat und wo Leute dann auch kommen. Vielleicht hast du aber noch einen Freund, mit dem du wirklich nahe stehst, der am Bergsteigen interessiert ist, den du da vielleicht mitnehmen könntest. Vielleicht ist es dir alles zu hektisch und es ist leichter, dass du dafür betest und zu Hause oder mit anderen in der Gebetsstunde dich dafür einbringst. Vielleicht gibt es auch ganz andere Mittel und Wege, die jetzt nichts mit deinem Vortrag zu tun haben, wo du dich hier für Gottes Reich einbringen kannst. Jeder von uns hat jetzt eine verschiedene Ausgangslage. Jedem hat Gott etwas Besonderes in unser Leben und unsere Berufung gelegt. Eines Tages zählt nur, was wir damit gemacht haben. Haben wir es genutzt oder haben wir es nicht genutzt? Eines Tages zählt nur, ob wir Gott treu waren. Bei manchen wird es viel, bei anderen weniger Ertrag geben. Aber die entscheidende Frage ist, hat es einen Unterschied gemacht, dein Leben? Und ich glaube, damit möchte ich jetzt schließen, ich glaube, das kann auch schwierig sein, wenn wir uns treu einbringen als Christen. Und ich weiß, dass auch manche von euch sich wirklich jahrzehntelang im Dienst des Herrn eingebracht haben. Und dann fragt man sich, wo ist die Frucht her? Wo sind diese 5 Talente, die ich mittlerweile doch hinzugewinnen wollte für dein Reich? Jetzt ist noch eine Zeit, wo Gottes Gnade wirklich sichtbar ist. Jetzt ist noch eine Zeit, wo wir warten, eine Zeit der Geduld. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr euch treu einbringt und jetzt auch noch keine Frucht seht, manche Samen, die brauchen halt ein bisschen länger, bis sie aus dem Boden herauskommen. Und die Tatsache, dass Jesus hier und heute noch nicht wiedergekommen ist, ist doch ein Zeichen, dass es noch Leute gibt, die zu ihm finden müssen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert und schon viele Generationen vor uns haben darauf gewartet. Aber eines Tages wird es soweit sein und dann werden auch wir die Früchte von unserer Arbeit sehen. Und damit möchte ich euch ermutigen und nochmal diesen Vers hier vorlesen, den der Geschäftsmann hier zu seinem Diener spricht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Ich bete noch für uns zum Abschluss. Vater, danke, dass du unser Schöpfer bist, dass alles Gute von dir kommt, dass wir bitten und du gibst uns reichlich. Herr, zeige uns auch die Aufgaben und Umstände, zu denen du uns berufen hast, wo wir das Gute, das du in unser Leben gelegt hast, auch aussehen können und mit anderen teilen. Danke, Herr, für die Gemeinde hier und dass auch schon viele hier deine Liebe ganz besonders erfahren haben. Und ich möchte dich bitten, dass diese Liebe nicht etwas ist, was man für sich behaltet, sondern etwas ist, was man mit anderen teilen kann. Danke, Herr, dass deine Liebe wie ein Licht durch uns scheint. Danke, Herr, dass du auch noch an diesem Ort Leute hast, die du zu dir ziehen wirst. Und ich möchte dich da auch bitten um Ermutigung für die Gemeinde hier, dass du ihnen auch Frucht zeigst, dass die Saat, die wir ausstreuen, auch aufgeht und wir einen reichlichen Ertrag sehen. Amen.